Schick mir ein Foto!
Ischgl, eines der besten Skigebiete der Welt. Ein Delirium Alpino.
Wer einmal in Ischgl war, der weiß, neben dem Skifahren geht es hier vor allem um eines: Après-Ski.
Das Ibiza der Alpen liegt im Westen Österreichs.
Ein Bergdorf in Tirol, das wie wohl kaum ein anderer Ort in Österreich für den Skitourismus steht. Pisten, Après-Ski, glamouröse Partys und schicke Hotels. All das hat den kleinen Ort reich gemacht.
Als Ischgl in der Pandemie zum Corona-Hotspot wurde, ist der Tourismus vorübergehend eingebrochen. Inzwischen aber boomt er wieder. Und das, obwohl die Winter immer wärmer werden. Viele Skipisten nur noch mit Kunstschnee betrieben werden.
Was aber passiert mit Orten wie Ischgl, wenn sich das Klima weiter erhitzt? Hat Skifahren in Österreich überhaupt noch eine Zukunft, wenn der Schnee schmilzt?
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria wollen wir wissen, wie sich Skigebiete auf den Klimawandel vorbereiten. Dafür sind wir nach Ischgl gereist, haben mit Bürgermeister, Klimaforschern und Touristen gesprochen. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben selbst hoch auf die Piste, um zu verstehen, was die Faszination am Skifahren eigentlich ausmacht.
Ja, wir sitzen jetzt in der Gondel in Ischgl und es wird ernst. Lucias erster Skitag steht bevor.
Ich bin total gespannt. Ich stand ja noch nie auf Skiern, ob ich das überhaupt hinkriege.
Ein kalter Dienstagmorgen, Anfang März. Lucia und ich sitzen in einer Gondel, die langsam über die Berge gleitet. Und ja, Sie haben richtig gehört, Lucia geht heute zum allerersten Mal in ihrem Leben Skifahren.
Antonia konnte es ja gar nicht glauben, als ich ihr das erzählt habe. Aber ja, ich stand noch nie auf Skiern. Ich komme aus Hessen in Mitteldeutschland. Da liegen die Pisten jetzt nicht gerade um die Ecke. Und ehrlich gesagt war mir Skifahren bisher auch einfach zu teuer.
Ja, günstig ist dieser Sport wirklich nicht. Allein für die Skitagespässe mussten wir heute schon 76 Euro pro Kopf blechen. Und dazu kommt dann ja auch noch die ganze Ausrüstung.
Netterweise hat mir Antonias Mutter ihre Ausrüstung ausgeliehen. Da konnte ich mir die Kosten sparen. Die wohnt nämlich ganz in der Nähe.
Ja, ich komme nämlich ursprünglich aus der Gegend und wie die meisten Leute hier stand ich schon als Kind auf Skiern. Ich bin zwar definitiv keine Rennfahrerin, aber ich liebe Skifahren. Am liebsten gehe ich zwar mittlerweile den Berg mit Tourenski selber rauf, aber auch so ein richtig schöner Skitag auf der Piste macht natürlich Spaß. Skilehrerin war ich allerdings noch nie und ich bin schon gespannt, wie Lucia sich macht.
Also der Ausblick aus der Gondel ist schon mal ziemlich schön, muss ich sagen.
Allerdings, so richtig nach winterlicher Schneelandschaft sieht es noch nicht aus. Und das, obwohl wir in einem der schneereichsten Gebiete Tirols sind. Unter uns liegt vor allem viel braun-grüner Wald. Nur weit oben erkennt man die weißen Gipfel.
Die Sonne scheint und es wirkt wirklich eher frühlingshaft.
Ich bin auch wirklich gespannt, wie die Pisten gehen. Also keine Sorge, Lucia, wir lassen dich jetzt nicht alle Pisten gleich testen.
Ja, ich will nur auf die Babypiste, bitte.
Ab und zu taucht unter uns zwischen den braunen Bäumen dann ein weißes Band auf. Eine Skipiste, ganz eindeutig aus Kunstschnee. Aber je höher wir fahren, desto weißer wird es dann doch. Und als die Gondel anhält, ist tatsächlich überall um uns herum Schnee.
Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin für alles offen und hoffe nur, ich breche mir kein Bein. Das ist meine einzige Erwartung.
Ich glaube, das wünschen sich unsere Hörerinnen und Hörer und ich natürlich auch.
Schauen wir mal.
Oh,
auf dem Berg ist schon ziemlich viel los. Überall sieht man Leute auf Skiern vorbeifahren, mit Helm und bunten Skianzügen. In einem Restaurant sitzen Leute in der Sonne und trinken schon ihr erstes Bier. Es ist wohlgemerkt 11 Uhr vormittags. Man hört viel Deutsch, aber auch Englisch, Spanisch und Lucia erkennt Hebräisch.
Wir suchen uns ein ruhiges Eckchen auf einer geraden Ebene. Und dann stelle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben auf Skier.
Ich fange mal an mit einem Schuh. So reingehen.
Mhm. Aber von oben,
also mit deinem so linken, genau mit dem, nein?
Okay, also allein mit den Schuhen in die Skier reinzukommen, ist schon ziemlich kompliziert. Und erstmal fühlt sich alles recht instabil und wackelig an. Aber Antonia entpuppt sich als hervorragende Lehrerin mit sehr viel Geduld.
Oberkörper eher nach vorne.
Also das, genau, und das wird nicht vergehen.
Also, okay, Oberkörper nach vorne, nicht auf Ölpin, okay.
Lucia ist natürlich auch eine vorbildliche Schülerin und nach kurzer Zeit fahren wir tatsächlich schon die erste kleine Piste runter.
Wir drehen! Und bremsen! Schnellflug, Schnellflug, Schnellflug! Ja, super! Sehr gut!
Also ich muss sagen, Skifahren macht mir mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Es ist zwar auch sau anstrengend, aber wenn man so eine Piste runterfährt, dann kommt schon echt Adrenalin auf. Okay, ich gebe zu, ich habe mich auch ein paar Mal hingelegt, aber zum Glück fällt man ja relativ weich. Und was natürlich auch total schön ist, das ist das Panorama um einen herum.
Ich sag's ja, Skifahren ist einfach lässig, Lucia. Nein, also irgendwann landet man dann auch nicht mehr so oft auf dem Hintern. Das wird schon auch, Lucia, keine Sorge.
Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja, also nach ein paar Stunden auf der Piste kann ich schon verstehen, was diese Faszination ausmacht. Und dass man danach richtig süchtig werden kann. Nach der ersten Skistunde bin ich dann erstmal völlig platt und nehme den Lift nach unten. Antonia, der Profi, fährt natürlich direkt die Piste runter ins Tal.
Die letzte Abfahrt des Tages. Und mit jedem Hang wird auf der Seite brauner. Und die Piste ziemlich aufgeschoben. Das heißt, man merkt, da fahren erstens richtig viele Leute. Und es ist natürlich einfach alles Kunstschnee und man hört es auch.
Kunstschnee. Ohne den geht hier gar nichts mehr. Denn obwohl in Ischgl schon das Dorf auf knapp 1400 Höhenmetern liegt, fallen hier immer weniger Flocken. Vor allem jetzt in den späten Wintermonaten.
Ich bin ja eben in dieser Region aufgewachsen und klar gab es schon öfter schneearme Winter. Aber sie sind eindeutig häufiger geworden. Und dass es so wie heuer eigentlich seit Dezember kaum richtig viel Neuschnee gegeben hat, das ist schon ungewöhnlich. Jetzt im März ist der Schnee im Tal größtenteils sowieso geschmolzen. Und wenn man die Leute in der Gegend fragt, dann sagen auch die, dass der Winter dieses Jahr wirklich besonders warm war.
Und es ist nicht nur ein Gefühl, das die Leute hier haben. Laut wissenschaftlichen Messungen hat sich das Klima in Österreich seit Beginn der Industrialisierung um etwa 1,8 Grad erwärmt. Die Tage, an denen Schnee am Boden liegt, haben sich seit den 60ern ungefähr um 44 Tage verkürzt. Wie stark der Klimawandel die Skigebiete schon heute trifft, das hängt vor allem davon ab, wie hoch oder tief sie liegen.
Also heute habe ich ja gerade bei den Ballungsräumen noch vergleichsweise viele Skigebiete, ein großes Angebot.
Wir sind mit Robert Steiger zum Videocall verabredet. Steiger ist Professor an der Universität Innsbruck und forscht zu Klimawandel und Tourismus. Er beschäftigt sich unter anderem damit, ob der Skitourismus überhaupt noch eine Zukunft hat, wenn die Winter immer wärmer werden.
Also in Süddeutschland, am nördlichen Rand des Alpenraums oder auch in Ostösterreich in der Nähe von Wien habe ich Skigebiete, das in einer halben Stunde oder Stunde zu erreichen. Und Klimawandel wird solche Skigebiete in niedriger Höhenlage als erstes treffen.
Wie stark sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten weiter erhitzt, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Emissionen die Menschheit weiter ausstößt. Im besten Fall würde die Erderwärmung in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts um nur insgesamt 2 Grad steigen. Im schlimmsten Fall um 4 Grad.
Bei diesem Szenario würden dann Gebiete in mittleren und niedrigen Lagen zwischen 70% und 90% ihrer Schneemenge verlieren. Bei Gebieten in Hochlagen wären es immerhin noch 50%. Da wäre dann Skifahren theoretisch aber noch möglich.
Ja, ganz generell für hochgelegene oder sehr hochgelegene Gebiete, wo auch Ischgl dazugehört, sieht man, dass es bis Ende des Jahrhunderts auch im pessimistischsten Klimaszenario noch gehen würde.
Allerdings auch nur mit Kunstschnee. Schon jetzt stehen entlang vieler Skipisten alle 50 bis 100 Meter große Schneekanonen. Mit Hilfe von Wasser aus Bächen oder eigens angelegten Speicherteichen lassen sie künstlich erzeugten Schnee rieseln. Dass Gebiete nur mit Naturschnee arbeiten, das ist inzwischen die absolute Ausnahme.
Also es gibt noch einzelne Skigebiete jetzt in Österreich und auch in anderen Alpenländern, wo nicht beschneit wird, die zum Teil auch noch aktiv damit werben, dass man ausschließlich auf Naturschnee fährt. Aber gerade so ein Winter, den wir jetzt hatten in diesem Winter, der sehr, sehr warm und auch sehr, sehr trocken war, da hatten diese Skigebiete massive Probleme, überhaupt zu öffnen.
Robert Steiger glaubt, dass es in Zukunft wohl kaum noch Pisten in Österreich geben wird, die ohne Kunstschnee betrieben werden. Allerdings, je wärmer das Klima, desto schwieriger ist es auch, Schnee künstlich herzustellen.
Also mit der bestehenden Beschneiungstechnik, das, was wir jetzt alle so kennen, die Lanzen und Kanonen, die in den Skigebieten stehen, die brauchen ausreichend kalte Temperaturen, damit Wasser dann zu Schnee gefrieren kann.
Die Technik wird zwar laufend weiterentwickelt, aber unendlich sind die Spielräume nicht. Und je wärmer die Winter, desto energieaufwendiger und teurer ist die Herstellung von Kunstschnee.
Und da wird die erste Frage sein, welche der Skigebiete werden noch in der Lage sein, diese Kosten zu stemmen? Und das hängt davon ab, wie die Nachfrage aussieht in diesem konkreten Skigebiet, also ob die Gäste bereit sind, in diesen Skigebieten die Kosten für das Ticket, wo die Beschneiung ja mit eine Rolle spielt beim Tageskartenpreis, ob die Gäste bereit sind, in diesem Skigebiet das zu bezahlen.
Schon jetzt ist Skifahren ja ein ziemlich teures Hobby. Das haben Antonia und ich am Ticketschalter für den Skipass selbst erlebt. Und es sieht ganz so aus, als ob der Sport in Zukunft noch mehr als heute zum Luxushobby wird.
In Österreich fahren schon jetzt immer weniger Menschen Ski. Der Volkssport Skifahren ist ein Mythos. Nur 4 von 10 ÖsterreicherInnen fahren hin und wieder Ski. Eine andere Frage ist, ob die Gäste überhaupt noch kommen, wenn die Pisten nur noch mit Kunstschnee betrieben werden und es im Tal so gar nicht mehr winterlich aussieht.
Wie viel Angst hat man also in Ischgl vor dem Klimawandel? Ja, also ich muss irgendwie sagen, ich hätte es mir anders vorgestellt, weil ich habe irgendwie gedacht, das wäre so viel poscher hier. Und dass alle mit so Gucci-Taschen und fetten Sonnenbrillen und so rumlaufen würden.
Noch gar keine Pelzmäntel gespottet.
Nee.
Lucia und ich laufen durch den Dorfkern von Ischgl. Vorbei an schicken Hotels mit Holzfassade und Hütten, aus denen die ersten Après-Ski-Hits dröhnen. Ich war schon öfter hier, aber Lucia kannte Ischgl bisher nur aus dem Fernsehen.
Ja, vor allem in der Pandemie ist Ischgl natürlich berühmt-berüchtigt geworden. Hier fand ja einer der ersten großen Corona-Ausbrüche in Europa statt. Davon merkt man heute überhaupt nichts mehr. Überall sind Leute unterwegs, die meisten sehen aus wie Touristen. Irgendwie hätte ich mir Ischgl ja so ein bisschen wie das Las Vegas Tirols vorgestellt. Aber zumindest tagsüber wirkt es für mich eher wie so ein normales, gemütliches Örtchen im Tal.
Gut, man darf nicht vergessen, Ischgl ist ein kleines Bergdorf mit ungefähr 1600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und noch Anfang des 20. Jahrhunderts haben die meisten hier von der Landwirtschaft gelebt. Noch immer sind viele, auch von den Hoteliers, nebenbei Bauern. So Mitte des 20. Jahrhunderts kamen dann der Skisport und schnell auch der Massentourismus in den Ort. Heute gehört Ischgl zu den reichsten Gemeinden in ganz Österreich.
Ischgl?
Wir sind mit Werner Kurz verabredet, dem Bürgermeister von Ischgl. Außerdem sitzt noch der Geschäftsführer des Tourismusverbands mit am Tisch, Thomas Köhle. Es gibt Kaffee und, naja, beim Smalltalk am Anfang habe ich kurz Sorge, dass ich kein Wort verstehe.
Gar nicht gratulieren.
Ja, die Josef hat gedacht, ihr seid alle gestern noch auf der Skipiste, hat man gehört, dass er immer gehabt hat.
Aber Kurz und Köhle sind natürlich Medienprofis und schalten im Gespräch dann gleich auf Hochdeutsch um. Für unsere Hörerinnen und Hörer und ein bisschen auch für Lucia.
Gott sei Dank.
Wir wollen wissen, wie abhängig Ischgl eigentlich vom Wintertourismus ist.
Wir profitieren alle davon, das ist das Wichtigste.
Der Bürgermeister Werner Kurz sagt, fast jeder hier im Ort arbeitet auf die ein oder andere Weise im Skitourismus.
Für uns ist wichtig, dass wir keine Dorfflucht haben. Das heißt, dass die Leute nicht wegziehen. Und das ist dadurch gewährleistet, dass quasi jeder die Arbeit vor der Haustür hat, sei es bei der Seilbahn oder sonstigen Betrieben, in welcher Form auch immer.
Denn nach dem kurzen Einbruch während der Corona-Pandemie kommen die Besucher im Winter wieder massenhaft nach Ischgl. In der Saison 2022-23 gab es im Ort rund 290.000 Übernachtungen. Die Seilbahn hat über 500.000 Skipässe verkauft. All das bringt natürlich nicht nur Arbeitsplätze, sondern spült auch durch Steuereinnahmen viel Geld in die Gemeindekasse.
Angst, dass der Skitourismus einbrechen könnte, wenn die Winter immer wärmer werden, hat der Bürgermeister nicht.
Ja, ich kann es nur, sage jetzt vielleicht laienhaft sagen, also aus dieser Sicht, vom Skigebiet her liegen wir sehr hoch und haben passende Hanglage dazu. Also wir sind da eher auf, sage jetzt einmal, unter Anführungszeichen, auf der sicheren Seite, was das Skigebiet anbelangt.
Werner Kurz glaubt, dass seine Gemeinde sogar davon profitieren könnte, wenn in tiefer gelegenen Gebieten Skifahren nicht mehr möglich ist. Dann würden womöglich noch mehr Touristen kommen.
Der Chef des Tourismusverbands, Thomas Köhle, sagt allerdings, im Winter stößt Ischgl, was den Massentourismus angeht, mittlerweile an seine Grenzen.
Wir haben, was die Kapazitäten anbelangt, bei der Straße ein Limit erreicht, das dazu führt, dass man sagen muss, im Winter wird es immer viel mehr gehen, wird es immer viel mehr tragen.
Wo der Verbandschef dagegen viel Potenzial sieht, das ist im Sommer. Denn 90% der Übernachtungen in Ischgl finden derzeit in den Wintermonaten statt. Nur 2% im Sommer, der Rest im Frühjahr oder Herbst.
Deswegen steigern wir die Angebote. Ja, ganz stark sind wir jetzt bereits ab Jänner, gehen wir schon in die Sommerwerbung. Und das Thema, das neue, nennt sich ja Coolification, heißt das jetzt schon. Gell? Also die Leute wollen hin, wo sie in der Nacht schlafen können.
Also wir sprechen von Erderwärmung. Der Tourismusverbandschef von Coolification soll heißen, wenn es in den Sommermonaten in Südeuropa zukünftig immer heißer wird, dann wollen die Touristen vielleicht auch im Juli und August lieber in den kühlen Bergen Urlaub machen. Also eher als im Mittelmeer bei 40 Grad und womöglich sogar noch Waldbränden, glaubt Thomas Köhler.
Und da können wir, glaube ich, durchaus garantieren, bei uns kann man in der Nacht durchaus auch noch das Fenster aufmachen, manchmal ohne, dass man da friert, aber man wird auch nicht den Hitzetod sterben. Also die Leute, die tatsächlich jetzt irgendwo hinfahren wollen, um die Sommerfrische hat ja wieder komplett ein neues Quantel kriegt.
Deshalb arbeitet Ischgl auch intensiv daran, neue Angebote für die Sommermonate zu bewerben. Wandern oder Wellness zum Beispiel. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, würden die Leute wirklich extra zum Wandern nach Ischgl kommen? Ist ja nicht so, dass es nicht auch anderswo spektakuläre Berge gibt. Das sieht auch der Tourismusverbandschef so.
Weil da, wir haben keine Dolomiten, ja, wir haben auch kein Matterhorn. Das heißt, dieses Highlight fehlt uns da vielleicht ein bisschen. Wo wir aber mittlerweile extrem gut sein, ist das Thema Biken. Da haben wir in den letzten Jahren auch richtig viel Geld investiert.
Zum Beispiel wurde ein neuer Fahrradpark speziell für Mountainbiker gebaut, mit abenteuerlichen Trails und Strecken für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Auf seiner Website wirbt der Tourismusverband mit actiongeladenen und zugleich naturnahen Biketouren. In der Umgebung von Ischgl wurden jede Menge markierte Mountainbike-Routen angelegt.
Köhle ist zuversichtlich, dass Ischgl sich auch mit dem wärmer werdenden Klima weiterentwickelt und zukünftig mehr Gäste im Sommer kommen. Was ihn da so optimistisch macht, dass Ischgl schon mal eine Krise überstanden hat, nämlich in der Corona-Pandemie.
Wo man nicht wusste, wie geht's weiter, weil dieses USB, ein perfekter Ort für hohe Qualität, für Top-Niveau auch beim Feiern, ja, und auch vielleicht als der Ort, der auch für die Reichen und Schönen zu finden ist, wie es vielleicht sonst auch Kitzbühel oder St. Moritz wäre, als klassische Lifestyle-Metropole, die muss man sich hart erarbeiten. Und dann kam Corona, ja, und dann war auf einmal der Ort sich auch unsicher, geht das nur weiter? Darf man das noch? Gell?
Köhle sagt, die allermeisten Gäste kamen zurück, als die Pandemie zu Ende ging.
Warum kommen die Gäste? Erstens, weil wir 70% unserer Gäste haben wir Stammgäste. Und die Gäste kommen zu uns zu 90% wegen dem tollen Skigebiet, wegen dem Wintersport. Aber wenn auf der anderen Seite das Feiern, die Events, für die wir wirklich viel Geld ausgeben, ja, für die Konzerte, für den Ort bekannt ist, für dieses Lifestyle, wenn der Ort für das dann nicht mehr stehen dürfte oder für das nicht mehr steht, dann werden sie wahrscheinlich nicht so zahlreich wieder zurückkommen.
Der Touristiker meint, diesen Lifestyle, die Partys, für die Ischgl berühmt ist, die könnte es grundsätzlich auch im Sommer geben.
Das heißt auch Après-Ski, gell? Vielleicht gibt es irgendwie mal ein Après-Bike, gell? Das wird sich vielleicht entwickeln. Gell?
Es klingt ein bisschen, als würden der Bürgermeister und der Tourismusverbandschef den Klimawandel als Chance sehen. Dafür aus Ischgl nicht nur einen Hotspot für den Wintertourismus zu machen, sondern auch für den Sommersport. Und dass der Tourismus durch den Klimawandel so bald einbricht, das glauben sie nicht.
Nach dem Gespräch fragen wir uns allerdings, ob die beiden die Lage nicht etwas zu optimistisch sehen. Denn auch wenn Skifahren mit Hilfe von Kunstschnee vielleicht in Ischgl noch lange möglich ist, würden die Touristen wirklich noch in Massen kommen, wenn zwar die Pisten beschneit sind, aber im Tal alles braun aussieht? Gehört eine verschneite Winterlandschaft nicht irgendwie zum Skifahren dazu? Und kann es wirklich gelingen, die Touristen mit Après-Bike und Partys auch im Sommer ins Paznaun zu locken? Wir sind im Kitzloch. Ja, in dem Kitzloch. Die Après-Ski-Bar, die in der Pandemie berühmt geworden ist, weil sich hier das Coronavirus ausgebreitet hat. Heute läuft die Party, als hätte es das Cluster mit tausenden Infizierten in ganz Europa nie gegeben. Wenn, dann ist hier vielleicht sogar noch mehr los als in den anderen Après-Ski-Bars in der Nähe. Kellner tragen Sektflaschen mit Wunderkerzen und Tableaus vollbeladen mit Schnapsgläsern durchs Lokal. Stammball mit Flügel drin.
Das stimmt. Antoni hat mir erklärt, das ist so eine Mischung aus Wodka und Red Bull. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie schnell die Stimmung hier eskaliert.
Es ist 18.41 Uhr. Die ersten Männer tanzen oberkörperfrei auf den Bänken. Und niemand steht mehr am Boden. Da passt niemand mehr.
Wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, dann merkt man ziemlich schnell, es stimmt schon, was der Tourismusverbandschef gesagt hat. Die Leute kommen auch wegen solcher Partys nach Ischgl.
Die ersten Mal in Ischgl? Das 30. Mal, wow. Was gefällt Ihnen denn hier besonders gut?
Skigebiet und der Alpenski.
Und das Alpenski.
Ja. I think that the atmosphere is great. Everywhere music and part-time.
Aber würden die Touristen auch nur zum Feiern nach Ischgl kommen? Auch wenn nur noch Kunstschnee liegt und im Tal alles grün ist? Oder eben im Sommer?
Aber hier, Kunstschnee ist natürlich nicht das Stichschild. Dieses Jahr bin ich schon extrem, wenn man sagen kann, es ist gierig.
Natürlich ist Schnee noch besser, ja.
Natürlicher Schnee ist was anderes wie Kunstschnee.
I'm not sure.
Die meisten, mit denen wir an diesem Tag sprechen, sagen schon ziemlich klar, für sie ist es auch die Winterlandschaft, die Ischgl ausmacht. Und wenn die sich stark verändert, dann sind sich viele unsicher, ob sie trotzdem noch kommen würden.
Beim feuchtfröhlichen Après-Ski, wo Leute zu lauten Schlagerhits auf den Bänken tanzen, da wirkt es erstmal nicht so, als würden sich hier viele Gedanken über den Klimawandel machen. Aber wenn man die Besucher fragt, dann denken offenbar doch viele darüber nach, wie lange es die weiße Schneelandschaft in Ischgl noch gibt.
Um 19 Uhr läuft dann im Kitzloch auch schon der Rausschmeißersong. Die Party ist vorbei. Und das ist ja wohl nicht nur für Berliner Verhältnisse ziemlich früh. Antonia und ich schlendern da noch ein bisschen durchs Dorf. Aber ehrlich gesagt, viel mehr als Essen und Après-Ski gibt's hier nicht zu tun. So richtig viel Charme hat der Ort an sich jetzt nicht, finde ich. Man merkt eben schon, dass alles darauf ausgerichtet ist, hier möglichst viele Menschen übernachten zu lassen und schnell auf die Pisten zu bringen.
Ich kenne Ischgl auch im Sommer und tatsächlich wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, ausgerechnet in diesem Ort meinen Sommerurlaub zu verbringen. Die Hotels sind dann doch ziemlich leer und man merkt, dass der Ort darauf ausgelegt ist, im Winter das Dutzende der Einwohnerinnen und Einwohner aufzunehmen, was dann eben schon ein bisschen ausgestorben wirken kann. Und Party ist dann eben auch keine im Juli und August.
Ja, das mit den Partys könnte man natürlich auch im Sommer einführen, aber trotzdem, so eine sichere Sache ist die Perspektive mit dem Sommertourismus für uns jedenfalls nicht. Und deshalb wundert es uns schon ein bisschen, dass der Bürgermeister und der Tourismusverbandschef so wenig Sorge haben, dass der Klimawandel den Reichtum von Ischgl gefährdet.
Aber vielleicht will man hier auch einfach deshalb nicht so viel über das Klima reden, weil der Skitourismus ja selbst auch keinen besonders guten Ruf hat, wenn es um die CO2-Bilanz geht. Der Kunstschnee, die Seilbahnen, die Präparierung der Pisten und ja auch die Après-Ski-Hütten, all das braucht wahnsinnig viel Energie und trägt natürlich auch zum Klimawandel bei.
Zerstört der Skitourismus also mitunter seine eigene Grundlage?
Hallo, ich bin die Lena Oeller, ich bin Pressesprecherin von Protect Our Winters Österreich, kurz PAU.
Lena Oeller macht zwei Dinge, von denen ich erstmal gedacht hätte, dass sie in ziemlichem Widerspruch stehen. Sie geht gerne Skifahren und sie ist Klimaaktivistin. Protect Our Winters ist ein Klimaschutzverein, der aus der Bergsport-Community entstanden ist.
Wir sind gerne in der Natur unterwegs und die Natur bzw. die Berge und auch eben der Winter sind die Grundlage für unsere Sportarten, also dass wir die überhaupt ausleben können. Und deswegen liegt uns das natürlich auch sehr am Herzen, die Natur und die Gegebenheiten eben so zu beschützen, dass sie auch in Zukunft noch da sind.
Lena Oeller setzt sich also für Klimaschutz ein, damit Wintersport weiterhin möglich ist. Was aber sagt sie dazu, dass der Skisport selbst eine Klimasünde sei?
Also das ist leider ein sehr hartnäckiges Gerücht, was sie so hält in der Debatte. Grundsätzlich ist es so, dass der Skitourismus oder der Skibetrieb selbst eigentlich kaum zum Klimawandel beiträgt. Und die Industrie, die hinter diesen Skigebieten und Tourismusorten steht, die hat auch in den letzten Jahren einen ziemlichen Wandel hingelegt, so wie das eigentlich in fast keiner anderen Branche passiert ist.
Lena Oeller sagt, die Herstellung von Kunstschnee zum Beispiel verbraucht zwar relativ viel Energie, allerdings muss man genau hinschauen, woher diese Energie kommt. Viele Skigebiete in Österreich nutzen Ökostrom und produzieren den oft auch selbst.
Von dem her gibt es da wirklich gute Entwicklungen. Deshalb sehen wir das nicht so kritisch. Dennoch engagieren wir uns in dieser Branche, weil das eben unser Tätigkeitsfeld ist und unser Handlungsfeld. Und wir sagen, hey, wir wollen die Szene von innen heraus verändern und dazu brauchen wir alle Stakeholder.
Tatsächlich zeigen auch Zahlen von Klimaforschern, dass der Skibetrieb allein keine wahnsinnig hohe Klimabilanz hat. Ein Skitag kommt auf ungefähr so viel CO2 wie ein Auto auf einer Strecke von 40 Kilometern.
Was da allerdings nicht mit eingerechnet ist, das ist die An- und Abreise zum Urlaubsort. Die macht nämlich je nach Berechnung zwischen 50% und 70% der Emissionen aus.
Wenn man jetzt auch in Österreich anreist, egal ob mit dem Auto oder mit dem Zug, ist immer noch klimafreundlicher als jetzt jeder Urlaub mit Kurzstreckenflug. Da zählen auch Städtetrips dazu.
Wünschenswert wäre es für Lena Oeller, dass in Zukunft noch mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Skigebiete reisen. In Ischgl fällt uns jedenfalls auf, dass vor allen Hotels und Ferienhäusern jede Menge Autos parken. Auch riesige Parkgaragen gibt es. Dabei fahren regelmäßig Busse durchs ganze Tal, mit denen man problemlos überall hinfahren kann. In der Hauptsaison sogar alle 10 Minuten. Die werden auch genutzt, vor allem nach dem Après-Ski. Aber An- und Abreisen tun die meisten eben doch noch mit dem eigenen Pkw.
Ja, Antonia und ich sind natürlich vorbildlich mit dem Zug angereist. Und ganz ehrlich, das war schon okay. Sogar die 8-stündige Anreise aus Berlin. Die einzigen Probleme hatte ich da beim Start mit Verspätungen bei der Deutschen Bahn.
Ganz pünktlich war die ÖBB übrigens auch nicht dieses Mal.
Ja, siehste. Dass Ischgl die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht noch offensiver bewirbt, das ärgert Lena Oeller. Und nicht nur das.
Bei der Anreise wird an zweiter Stelle die Anreise per Flugzeug beworben. Das finden wir nicht gut. Also wir empfehlen Tourismusgebieten generell, sie sollen eigentlich die Anreise per Flugzeug nicht bewerben.
Dabei hat sich Ischgl sogar schon im Jahr 2019 damit gebrüstet, angeblich klimaneutral zu sein. Eine Recherche des Standard hat dann später gezeigt, dass dieser Anspruch niemals erfüllt wurde. Bäume, die angeblich als Kompensation für Emissionen in Peru gepflanzt werden sollten, die sind dort nie angekommen. Stattdessen hatte sich Ischgl für viel Geld ein Klimazertifikat von einer Münchner Firma gekauft. Inzwischen ist der Klimaneutralitätsclaim auch wieder verschwunden.
Generell ist es auch so, dass wir jetzt Ausgleichszahlungen für eben so Aufforstungsprojekte nicht als Lösung ansehen. Also das verlagert ja nur das Problem. Und in allen Fällen, die ich kenne, ist das Greenwashing. Die Bäume müssen ja zuerst einmal wachsen, bis sie ein gewisses Kontingent an Emissionen ausgleichen können. Und meistens wird da irgendwie mit Zahlenwild um sich geworfen und es hat alles nicht Hand und Fuß.
Ischgl gehört laut Lena Oeller zu den Skigebieten, die verhältnismäßig eher wenig für den Klimaschutz tun. Aber es gibt andere Orte, die versuchen, mit positivem Beispiel voranzugehen. Auch wenige Kilometer entfernt von Ischgl.
Das ist das Herz von unserer Energieerzeugung, von der Energie.
Das ist Angelo Jantscher von den Bergbahnen See. Ich treffe ihn an einem perfekten Frühlingsskitag in dem kleinen Ort, der von Ischgl aus ungefähr 20 Minuten talauswärts liegt. Das Skigebiet See ist um einiges kleiner als Ischgl, aber gerade auch bei Einheimischen hier aus der Gegend ziemlich beliebt. Ich schnalle also nochmal die Skier an. Lucia durfte im Tal bleiben, denn hier wollte ich mir etwas mehr anschauen als nur den Anfängerhügel. Sorry, Lucia.
Ja, alles gut. Mich plagt eh noch der Muskelkater.
Angelo zeigt mir, wie im Skigebiet in See die Schneekanonen betrieben werden.
Wir stehen jetzt an so einem Skiweg und da ist ein relativ unspektakulärer grauer Quader. Was ist das?
Ja, der graue Quader, das ist jetzt eben von unserem Wasserkraftwerk die Oberstufe.
Der Bau ist nicht wirklich störend in der Landschaft. In dem engen Tal hier zwischen den Bäumen fahren die meisten Skifahrer wahrscheinlich dran vorbei, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Aber von diesem kleinen quadratischen Betonbau aus wird Strom für das ganze Skigebiet produziert.
Da wird jetzt für den Seitenbach das Wasser gesammelt. Und jetzt, wenn wir dann die Talabfahrt und wenn wir jetzt gerade stehen, weiter nach unten fahren, dann kommen wir zur Unterstufe, wo das Wasser dann mit extrem hohem Druck in eine Turbine reingespeist wird. Und da erzeugen wir dann eigentlich unseren Wasserkraftstrom.
Das ist für die Bergbahnen hier ein echter Gamechanger. Denn das Skigebiet in See steht vor denselben Herausforderungen wie Ischgl und eigentlich fast jedes Skigebiet. Kunstschnee zu erzeugen, wird immer wichtiger.
Man arbeitet natürlich immer dran, dass der Untergrund, die Grundbeschneiung und dass die Pisten natürlich super hergerichtet sind, dass natürlich der Skibetrieb aufrechterhalten werden kann, weil natürlich die Wirtschaft bei uns maßgeblich davon abhängt.
Um die Pisten hier den ganzen Winter über zu beschneien, müssen die Bergbahnen einen ziemlichen Aufwand betreiben.
Was natürlich extrem gebraucht wird, ist einerseits Wasser und andererseits Strom. Das sind die zwei wichtigsten, sage ich mal, die zwei wichtigsten Faktoren, die es bedarf, wenn es um Ressourcen geht. Und da ist natürlich der Wasserbedarf ist enorm.
Dieser Ressourcenverbrauch ist es ja auch, der Skifahren mitunter klimaschädlich macht. Die Umweltschutzorganisation WWF rechnet vor, dass pro Hektar künstlich beschneites Skigebiet etwa 1 Million Liter Wasser im Jahr verbraucht werden. Das entspricht ungefähr dem Bedarf einer Großstadt wie Hamburg. In den Alpen führen einige Flüsse schon bis zu 70% weniger Wasser als vor Einführung der Schneekanonen.
Jedoch leben wir natürlich in einem Gebiet, wo Wasserknappheit so bei uns jetzt überhaupt kein Thema ist. Also wenn man sich das anschaut, es werden die Autos mit Trinkwasser gewaschen, jede Klospülung funktioniert mit Trinkwasser, weil halt einfach nur Trinkwasser zur Verfügung steht. Es gibt da kein anderes Wasser.
Und diesen Wasserreichtum nutzt man im Skigebiet See auch, um das zweite Ressourcenproblem zu lösen, die Energie.
Seit knapp 15 Jahren haben wir ein eigenes Wasserkraftwerk. Wir erzeugen unseren eigenen Strom aus Wasserkraft und den Strom nehmen wir natürlich her, auch für unsere Beschneiung.
Für das Skigebiet in See ist das also eine Win-Win-Situation. Man ist klimafreundlicher, weil kein Strom aus nicht nachhaltigen Quellen gebraucht wird und billiger ist es auch noch. Mehr noch, das Wasserkraftwerk erzeugt sogar überschüssige Energie.
Also wir produzieren, wenn man es umrechnet, viermal so viel Strom, als wie die Infrastruktur des Skigebiets benötigt. Und dahingehend haben wir auch eine erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet, wo die ganzen Hotelbetriebe und Tourismusbetriebe im Dorf auch den Strom jetzt sozusagen von der Bergbahn beziehen.
Die Beschneiung ist in den vergangenen Jahren auch deutlich effizienter geworden. In See fährt schon ein hochmodernes Pistengerät mit GPS. In den kommenden Jahren sollen es noch mehr werden.
Es wird der neue Standard werden, dass einfach Pistengeräte oder Pistenpräpariermaschinen GPS-Geräte eingebaut haben, damit dann der Schnee, der wo auf der Fläche verfügbar ist, dass der so optimal und effizient wie möglich verteilt wird, um natürlich Ressourcen zu schonen und zu sparen.
Es wird also nicht einfach über die Piste drüber präpariert, um schneefreie Stellen zu vermeiden, sondern die Pistengeräte wissen ganz genau, wo es noch Schnee braucht und präparieren dann nur dort nach. Nichtsdestotrotz, nur mit nachhaltiger Energie kann so ein Skigebiet natürlich nicht betrieben werden.
Nein, das nicht. Also Pistengerätemaschinen werden nach wie vor mit Diesel getankt. Da muss man offen und ehrlich sein. Schmierstoffe der Seilbahnen sind klassische Schmierstoffe wie bei jedem technischen Gerät in dem Sinn.
Trotzdem, sagt der Bergbahnenmitarbeiter, sei die Branche sehr um eine Nachhaltigkeitswende bemüht.
Weil wir sind ja maßgeblich, gerade Wintertourismus, vom Klima abhängig. Und dadurch setzen wir natürlich auf viele, sag jetzt mal, technologische Innovationen, die uns helfen, Ressourcen zu schonen und die effizient und optimal zu verteilen.
Diese Innovationen sind aber mitunter ziemlich teuer. Und die Preissteigerung kommt auch beim Konsumenten an. Ein Skiticket in See ist zwar etwas günstiger als in Ischgl, aber kostet immer noch über 60 Euro am Tag.
Angelo glaubt, dass trotzdem auch in den nächsten Jahren immer noch genug Touristen kommen werden, die bereit sind, hohe Preise zu zahlen. Fragt man ihn allerdings, ob Skifahren langfristig eine Zukunft hat, dann wird er schon etwas nachdenklicher.
Bis ins Tal runter ist die Meinung landläufig, sage ich jetzt einmal, 20 Jahre circa. Meiner Ansicht nach und in meiner Generation und mit den ganzen Menschen, mit denen ich natürlich auf der Arbeit zu tun habe, ist so, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ich werde in der Pension immer noch in See Skifahren. Also wir gehen stark davon aus, dass wir noch Skifahren gehen und dass auch, falls ich Enkelkinder habe, dass die auch noch Schwinge ziehen können. Ob es die bis zur Pension schaffen, ist natürlich eine andere Frage, aber die nächsten 50 Jahre haben wir in der Hinsicht keine Sorgen und keine Bedenken.
Egal, wen man in Ischgl und in der Umgebung fragt, die meisten haben keine große Angst vor dem Klimawandel. Sie glauben, dass Skifahren zumindest in den nächsten 50 Jahren noch möglich ist. Jedenfalls, wenn man mit genügend Kunstschnee die Pisten präpariert.
Gut möglich allerdings, dass der Skitourismus in den nächsten Jahren noch teurer wird. Und dann gibt es noch ein Problem. Auch wenn man in Ischgl und See vielleicht Ende März noch problemlos Skifahren kann, bei mir in Berlin oder auch bei Antonia in Wien war es zur selben Zeit schon richtig frühlingshaft. Da sitzen die Leute draußen in den Cafés oder bei Aperol Spritz und träumen vom Sommer und nicht vom Skifahren. Das Ganze nennt sich Backyard-Effekt. Wenn es in meinem Hinterhof keinen Schnee gibt, dann habe ich auch weniger Lust auf Wintersport.
Und das könnte natürlich in den nächsten Jahren ein immer größeres Problem für den Wintertourismus werden. Auch wenn es auf den Bergen noch Schnee gibt, was bringt das, wenn in Berlin und Wien keiner mehr auf die Idee kommt, Skifahren zu gehen? Und wenn selbst in den Skigebieten dann nur noch die Pisten weiß sind, das Tal aber ebenso braun-grün wie Niederösterreich oder das Saarland?
Und ich habe gesagt, man sollte nicht nur die Pisten beschneiden, wir müssen auch die Dächer in Ischgl beschneiden, sodass es schön ausschaut.
Zum Abschluss unserer Reise treffen wir einen Mann, der Ischgl wie kaum ein anderer geprägt hat. Günther Alois, 76 Jahre alt, schulterlanges weißes Haar. Er empfängt uns in der Lobby seines Hotels. Günther Alois ist Hotelier und auch sowas wie das Enfant terrible des Tiroler Tourismus. Seit Jahrzehnten steht er für verrückte Ideen im Fremdenverkehr, die für Schlagzeilen sorgen. Und manche davon haben sogar schon gegen Gesetze verstoßen.
Das war der rote Inn damals, so habe ich angefangen.
Ja. Ja.
Und dann halt so Grenzen sprengen,
ja.
Schockieren, Regeln brechen.
Alois hat einen dicken Bildband mitgebracht, in dem viele seiner Projekte und Ideen festgehalten sind. Zur 500-Jahr-Feier von Tirols Landeshauptstadt Innsbruck 1996 hat Günter Alois zum Beispiel den Fluss Inn rot gefärbt, was nicht erlaubt war. Dafür saß er sogar ein paar Stunden im Gefängnis und musste 100.000 Schilling, umgerechnet 7.000 Euro, Strafe zahlen. Die Aktion hat ihm aber auch viel Aufmerksamkeit beschert.
Und Aufmerksamkeit, die braucht man, um Touristen anzuziehen. Das hat Günter Alois früh verstanden. Er war maßgeblich daran beteiligt, Ischgl sein heutiges Image zu verpassen. Also nicht nur als Ort für den Skisport, sondern auch eben für große Partys und Events. Er zeigt uns Bilder von Stars, die er für Konzerte in das kleine österreichische Bergdorf geholt hat.
Elton John war der erste große Künstler.
Elton John war eben schon da, Tina Turner, Rihanna, Robbie Williams, Helene Fischer, die Black Eyed Peas. Alle kamen nach Ischgl, nachdem Günter Alois die Idee mit den Popkonzerten am Berg durchgesetzt hatte.
Auch heute noch glaubt er, dass sich Ischgl immer weiterentwickeln muss. Er sagt, für den Gast kann es gar nicht verrückt genug sein. Ein Projekt von ihm sorgt schon seit Jahren für Schlagzeilen.
Das ist ein Lieblingsthema der Medien gewesen, die Königspinguine.
Günter Alois möchte auf der Eid-Alp in Ischgl Königspinguine ansiedeln. Komischerweise hat sich noch kein Zoo gefunden, der da mitspielen will.
Aber wir schaffen es vielleicht schon noch.
Ja, also Sie sind noch dran.
Wir sind doch immer dran.
Okay.
Nein, du musst nur manchmal Geduld haben, Sachen sind zu weit entfernt. Dann dauert es einfach, du wirst immer näher und auf einmal geht's dann.
Und der selbsterklärte Visionär hat auch eine Idee, was man tun könnte, wenn auf den Bergen irgendwann kein Schnee mehr liegt. Die Alternative zum Skifahren heißt nämlich Slope Gliding, übersetzt Pistenschweben. Statt auf Skiern sollen die Gäste zukünftig mit Ballons in das Tal runtergleiten.
Die fliegen so runter über der Piste, so 10 Meter oder 5 Meter über der Piste. Manchmal tatschen sie auf und dann geht es wieder weiter. Das ist leicht, du brauchst einen Ballon, sonst nichts.
Und dafür braucht man keinen Schnee?
Du brauchst doch keinen Schnee.
Die Ballons sollen in einer kleinen Tasche transportierbar sein, sodass man sie auf den Berg mitnehmen und an der Bergstation aufblasen lassen kann. Dann schnallt man sich an den Ballon dran und schwebt den Hang hinunter.
Ob sich Slopegliding tatsächlich als Alternative zum Skitourismus durchsetzt, wer weiß. Im hochgelegenen Ischgl rechnen erstmal die meisten damit, dass Wintersport sowieso noch lange möglich ist. Zumindest mit Hilfe von künstlichem Schnee. Ob sich allerdings der Massentourismus hält, wenn im Tal und überall sonst kaum mehr Schnee liegt und wenn Skifahren zukünftig noch teurer wird.
Ischgl arbeitet jedenfalls auch an einem Imagewechsel, will künftig nicht nur Winterhotspot sein, sondern auch Urlaubsort für kühlere Sommertage. Aber selbst wenn das Klima an den österreichischen Bergen im August bestimmt ziemlich angenehm ist, ob Ischgl im Sommer wirklich so viel zu bieten hat, dass dieselben Massen wie im Winter kommen?
Lucia und ich hätten jedenfalls Lust bekommen, das auch im Sommer nochmal auf den Prüfstand zu stellen.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 4 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Scholt Wilhelm, Janis Schakarian und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.